Ja, hallo und willkommen zurück auf dem Podcast. Ich habe euch gesagt, ich will versuchen, den jetzt wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Einfach so, früher war das ja frei von der Leber mit mir, dem Toni vom Speedweek-Team. Ich habe heute mal mein Mikro dabei, aber der Raum ist, naja, ziemlich leer. Deswegen könnte es sein, es schallt ein klein wenig. Aber ich verspreche euch, wenn wir das öfters machen, ja, dann könnte es sein, dass wir da ein bisschen was machen können und dann habe ich vielleicht auch mal wieder irgendwann Geld für ein besseres Mikro. Heute das Thema, ihr habt ja deswegen auch drauf geklickt, Toprak Razgatlioglu. Ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen, das ist so ganz komisch. Ja, falls ihr von dem noch nichts gehört habt, dann herzlich willkommen in der Welt des Motorsports. Wahrscheinlich neben den MotoGP-Piloten der beste Motorradrennfahrer der Welt. Heute war das Saisonfinale und er hat sich zum dritten Mal als Weltmeister gekrönt. Ja, vielleicht ganz kurz zu dem heutigen Rennen. Weil da vielleicht auch einige zuhören. Es ist was vorgefallen, was, sag ich mal, ihr Rennunfall war und unglücklich gelaufen ist. Das war im Sprintrennen. Da ist der Bulega, ja, ich sag mal, ein bisschen weit gefahren, hat sich auch ein bisschen verspannt vernommen. Und dabei, naja, hat er halt einen, der hat halt einen Toprak Razgatlioglu abgeräumt. Das war jetzt nicht so was wie Valentino Rossi, Marc Marquez 2015, sondern ich bin der Meinung, es war ein unglücklicher Rennunfall. Dass es gerade so ist, ja, das war eben Pech für Toprak in dem Moment. Deswegen konnte Toprak seinen Titel erst im letzten Rennen klar machen. Da ging er auch nicht wirklich viel Risiko ein. Hat seinen dritten Platz nach Hause gefahren. 13 Punkte Vorsprung hat er am Ende auf Nicolo Bulega gehabt, der nächstes Jahr haushoher Favorit ist in der Superbike WM, jetzt da Toprak ja in die MotoGP wechselt. Und Toprak natürlich dreifacher Weltmeister mit BMW. Meines Erachtens hat es BMW eigentlich nicht verdient. Aber sie haben sich für 2 Jahre den Besten eingekauft und es würde mich nicht wundern, wenn BMW sagt, wir haben doch unser sportliches Ziel erreicht, wir sparen. Aber das ist eine andere Sache, da bin ich nicht so drinne, da könnte ich einen Ivo fragen, der ist da tiefer drinne und oder Jan Flasch, Markus, das ist nicht mein Metier, ich bin ja eher so auf der Ebene MotoGP unterwegs, Superbike, bloß wenn wirklich mal wenig los ist oder Not am Mann an der Schreibmaschine. Ich durfte dieses Wochenende ja Phillip Island schreiben, außer heute. Heute hatte ich frei. Sonntag ist heilig, ne? Also wenn du da Gottesdienst spielen musst im Posaunenchor, dann geht da gar nichts dran ran. Okay, wieder zurück zum Thema Toprak. Ja, ich will einfach mal ein bisschen über ihn reden. Was sind so die Erwartungen, für die er nächste Saison kommt? Und ja, Toprak ist, wie alt ist er jetzt? 29. Das ist, glaube ich, ein 96er Jahrgang. Also schon ein bisschen älter, so mein Alter. Und ich weiß noch, das war so vor 10 Jahren, da habe ich den, glaube ich, oder ja, so vor 10, 11 Jahren ungefähr. In der Superstock 1000 war er damals unterwegs. Da hast du den das erste Mal wahrgenommen und der hat dort, glaube ich, alles mitgenommen und alles gewonnen, was geht oder war zumindest im vorderen Feld. Aber du hast damals natürlich gesagt, ach, das ist ein Türke. Na, der wird das nicht schaffen. Kenan Sofoglu war eine Ausnahme. Der Razgatlioglu, das ist nur ein kurzes Phänomen. Und dann hast du aber gesehen, oh fuck, aber das sind ja auch also da war schon ein bisschen mehr dahinter. Der war damals eng verwandt oder verbandelt mit Kawasaki und ist dann, glaube ich, 2013 2017 oder 18, fragt mich nicht, ich glaube, es war 17, in die Superbike gekommen, noch so ein bisschen verhalten. Ich guck mal kurz nach. Ach ja, hier, ich habe keine Maus gerade dran. Toprak Razgatlioglu, weil ich musste gerade noch was verkaufen hier. Also nicht einkaufen, sondern verkaufen. Und da habe ich Toprak Razgatlioglu eingegeben. Da kommen natürlich erstmal die neuesten Nachrichten. Hurra, er hat den Titel gewonnen. Wann ist er eingestiegen? Ich glaube, es war 18, ne? 18 ist er eingestiegen. Aber auch schon respektabel. Da war er mit Puccetti unterwegs, sozusagen dem Satellitenteam von Kawasaki. Und Puccetti damals war noch gut, ne? Das muss man sagen. Und die Kawasaki damals war natürlich noch deutlich konkurrenzfähiger als heute, wo Ducati eigentlich dominiert, wenn man sich das mal genauer anschaut. Aber egal, Kawasaki hat er zwei Podien geholt, da hast du schon gemerkt, das könnte was werden. Und als er 2019 dann gewonnen hat und sogar so ein bisschen dem sich in den Titelkampf mit einmischte, da wusste man, okay, spätestens 2020 wird der gefährlich. Ist dann anders gekommen. Denn Kawasaki, ja, die haben, sage ich mal, die wollten nicht den Toprak neben dem Rea haben. Die wollten lieber eine ruhige Nummer 2. Und deswegen ist es nicht so gekommen. Da haben die den Alex Lowes damals, warte, ja, Alex Lowes haben die damals geholt ins Kawasaki-Team. Krass, der ist ja auch schon 5 Jahre dann dort, ne? Oder war das damals noch jemand anderes im Kawasaki-Werksteam? Ist egal. Jedenfalls Rea und Razgatlioglu, das wäre eine explosive Mischung geworden und man wollte eine klare Nummer 1, Nummer 2 Trennung haben. Das heißt, man musste sich aus dem gemachten Kawasaki-Nest rausmachen, aber Razgatlioglu, 2019 WM-Fünfter, hat natürlich sofort was bekommen, ist bei Pata Yamaha untergekommen. Im ersten Jahr wurde er Vierter und 2021 hat er in einem, das war, ich muss mal kurz gucken, also ich glaube, das war, ich habe keine Maus dran, das ist so komisch. Da hat er. Da ist er Weltmeister geworden. Kurz, Punkt, fertig, aus. Das war. Das war ein Kampf mit Johnny Rea. Scott Redding, ja, das war damals schon, der war es nicht komplett dran. Da hast du schon gemerkt, Redding eigentlich eher so der Überraschungskandidat, aber zwischen Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu, ich glaube, es war auch das letzte Jahr, wo der Rea nochmal so richtig gut unterwegs war. Da gab es einen ordentlichen Titelfight. Hat letztlich Toprak gewonnen auf der Yamaha. Das war der erste Yamaha-Titel. Lasst mich jetzt überlegen, seit Ben Spies, glaube ich, ne? Seit 2009. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, die Yamaha war nicht das beste Motorrad. Das war Ducati. Ducati, seitdem die Panigale rausgebracht haben, eigentlich, seitdem die weg von den Zweizylindermodellen sind, ratzen die dort alles weg. Ne? Also, das ist eindeutig. Aber Toprak hat sich dann noch 2 weitere Jahre auf Yamaha abgeplagt und wurde zweimal Vize-Weltmeister. In den Jahren, als Alvaro Bautista alles dominiert hat. Aber man hat damals eigentlich schon gesagt, der Junge gehört eigentlich in die MotoGP. Man hat es auch versucht. Ne, es gab konkrete Gespräche 2022, glaube ich, da hat man versucht, ihn in die MotoGP zu bringen. Damals gab es ja noch Petronas, Yamaha. Aber das ist am finanziellen, denke ich mal, gescheitert. Ne? Also es gab Gespräche, ist aber nie dazu gekommen. Finanziell war das Satellitenteam nicht so gut bestückt. Toprak ist dann natürlich irgendwann, hat irgendwann gesagt zu Yamaha, na gut, ihr gebt mir nicht das Bike, was siegfähig ist. Wo Yamaha heute steht, sehen wir, die können nur noch aufs Podium fahren, wenn es mal läuft. Mehr ist nicht möglich. Und der ist dann zu BMW. Und ich weiß noch, was war das für ein Aufschrei? Oh nein! Oh nein! 2023, ne? Der Toprak, der wird maximal Top 10 fahren oder so, ne? Oder der Toprak, der fährt nur noch hinten. Das war eine Fehlentscheidung, eine absolute. Und wenn man sich das anguckt, rein theoretisch, vom Motorrad her, konntest du den Kritikern recht geben. Wenn man sieht, wo Michael Vandermark fährt, der müht sich seit Jahren ab, muss jetzt seine Karriere beenden, weil findet nichts mehr, dann tut das schon weh. Aber BMW hat richtig viel Cash gezahlt, hat gesagt, wir wollen den Titel. Und haben eben den Toprak verpflichtet. Geil. Dafür hat man auch andere Kundenteams dann abgesägt, weil man musste Geld sparen. Ne? Also ich sag bloß Bonovo. Ist, glaube ich, so ein. Also ich würd sagen, es war noch nie die Stärke von BMW, hier Geld richtig zu verteilen, auch an Kundenteams Unterstützung zu geben. Und ich denke, das war ein Grund für Bonovo dann zu gehen. Aber das ist eine andere Sache. Das ist eine ganz andere Sache. Man hat sich ja eigentlich immer als Satellitenteam dort gesehen. Toprak jedenfalls hat dann im ersten Jahr alles weggenatzt mit der BMW. Und dann hat er natürlich seinen zweiten Titel geholt. Und dann kamen die Techniker. Das müsst ihr euch geben. Die haben gesagt, die haben zu BMW gesagt. BMW, muss man auch sagen, durfte ein spezielles Chassis einsetzen, also einen speziellen Rahmen für das Motorrad. Ne, da war ein bisschen flexibler, und ist eben eine Spezialanfertigung. Offiziell hat man dann gesagt, ja, aber ihr dürft eigentlich nur den Serienrahmen verwenden. BMW war eben die Jahre vorher so schlecht, deswegen hat man da diese Concessions gehabt, damals wie bei Ducati 2014 in 15 in der MotoGP. So war das auch bei BMW. Und dann hatte man das weg. Tja, und das war schlecht für Toprak. Plötzlich hatte man ein ganz anderes Motorrad, was eben Serienmotorrad war, ne? Also ich will nicht sagen, 2024 fuhr ein Prototyp, um Gottes Willen. Man hat einfach das Regelwerk genutzt, ne? Das muss man dazu sagen. Aber 2025 war das eben ein reines, ja, Serienmotorrad mit einem Serienrahmen und keinen sogenannten Super Concession Rahmen. Ja, also es ist eine ganz komplizierte Geschichte, lest euch das selber ein. Das ist ja auch nie mein Metier gewesen, ne? Also das habe ich alles nur so mitbekommen. Und dann dieses Jahr 2025 die ersten Rennen. Katastrophe. Ne, da hast du schon gemerkt, oh, Toprak. Da hast du dir eine ordentliche Aufgabe gesucht. Und man hat es aber geschafft. Spätestens in Donington Park war klar, man hat wieder alles geschafft. Man musste erstmal Daten sammeln mit dem Rahmen, ist klar, ne? Weil du hast vorher keine Daten gehabt, die du werten konntest. Deine ganzen Testdaten. Die waren für die Katz, weil ich glaube, Toprak war ja auch Anfang der Saison ein bisschen angeschlagen. Das war also alles komplett für die Katz. Nee, es hat geregnet, deswegen konnte man schlecht testen. Und man musste die Wochenenden, die ersten Rennwochenenden, erstmal Daten sammeln. Und da hatte Bulega natürlich easy going Punkte sammeln können. Und dann kam Toprak. Und ich muss mal kurz gucken, was dann los war. Das war ja einfach nur eine Show. Ja, als man dann die Daten gesammelt hat, konnte man eigentlich hier, wo ist es hier? Da hat man alles mitgenommen und alles gewonnen, was ging. Eigentlich schon in Portugal. Die erste Runde Phillip Island war Katastrophe. Aber spätestens, ja, es war sogar schon Misano, ne? Ab da hat er alles gewonnen, was ging. Und Bulega, manchmal eben so Bulega-Style, ab und zu Pech gehabt. Aber größtenteils immer Zweiter gewesen. Deswegen sage ich, nächstes Jahr wird der da definitiv die Person sein, der Fahrer sein, den es zu schlagen gibt. Und Toprak Razgatlioglu gewinnt alles. Na, ich glaube, ich habe jetzt die letzten Rennen nicht ganz mitverfolgt, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich habe auch eine Bachelorarbeit geschrieben, aber Aragon, glaube ich, hat Bulega dann mal wieder gewonnen, Estoril dann wieder Toprak und jetzt in Jerez eben, habe ich ja am Anfang gesagt, Bulega hat zwar alles gewonnen, einmal Toprak gekickt, aber für den war das eigentlich nur noch Verwalten. Ja, und Toprak fährt nächstes Jahr deswegen MotoGP. Das steht schon ein bisschen länger fest. Ich glaube, seit Donington oder Misano, also schon 4 Monate mindestens. Oder 5 Monate, sogar noch länger. Keine Ahnung, wie lange das feststeht. Auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Toprak fährt nächstes Jahr MotoGP. Das hatten wir lange nicht, ne? Also ich hab einen Artikel in petto, hab da ein bisschen recherchiert. Es gibt so diese Halbrückkehrer, ne? Hiroshi Aoyama, Kachel Abraham war, glaube ich, der Letzte, der so eine Rückkehr gemacht hat. Der fuhr ja vorher MotoGP von 2011 bis 15. Dann hat er keinen Platz bekommen, weil sein Kardian-Team, ja, ich sag mal, sich aufgelöst hatte, ist dann ein Jahr in der Superbike gefahren, Katastrophe, ist in die MotoGP gekommen, nochmal 3 Jahre bei Avincia als Paydriver gefahren, kann man jetzt nicht wirklich zählen. Wir haben Cal Crutchlow gehabt, 2011, 11, glaube ich, ne? Als er als WM-Fünfter von der Superbike kam. Ben Spies 2009 war das, ja, als Superbike-Weltmeister. Der war 25. Cal Crutchlow war damals deutlich jünger, ne? Der war, glaube ich, 2010 oder 11 war der, glaube ich, 23. Spies ist mit 25, 26 in die MotoGP gekommen. Dann gab es mal in den 2000ern ganz viele, die das probiert haben, ne? James Toseland nenne ich jetzt mal. Neil Hodgson, der Alte. Keine Ahnung, wie alt er war damals, also in die Superbike gekommen, als er Superbike-Weltmeister war. Können wir gleich mal gucken. Der würde mich jetzt gerade interessieren. Neil Hodgson. Der ist gemeinsam mit Ruben Xaus 2004 im Pramac de Antin-Team gefahren. Also sozusagen der Vorläufer von Pramac, das Team. Da war auch damals schon 30, ne? Also auch so das Alter, was jetzt der Toprak hat, ne? Das ist ein Weg, der ist in den letzten Jahren sehr ungewöhnlich geworden. Und deswegen schaut man auch so mit Spannung so ein bisschen drauf, weil von MotoGP, da wissen wir, da fahren die Besten der Besten und diejenigen, die in die Superbike wechseln, die performen da in der Regel recht gut, ne? Alvaro Bautista, das war der. So 2019 ist er ja, glaube ich, dort gewechselt. Der hat ja mehrere Weltmeisterschaften geholt. Biaggi natürlich, ne? Wen haben wir noch? Bulega kommt aus der Moto2. Sonst hat das auch keiner bis jetzt groß gemacht. Pradl hatte Pech 2017. Aber Fakt ist einfach, wir haben ganz wenig Referenzpunkte zwischen MotoGP und Superbike. Früher gab es ja auch noch viele Piloten, die mal gesagt haben: Boah, ich fahre mal aus Spaß in der Superbike-WM mit. Ich sag mal bloß Imola 2010 mit einer Aprilia Marco Simoncelli, der damals oder 2009 oder 10, keine Ahnung, da ist damals mit einer Aprilia Superbike Aprilia gefahren. Ich glaube, Dritter ist er geworden. Auf Anhieb, ohne große Tests. Also, ne, du hast das nicht mehr so oft, ne, dass da mal zwischendurch ein Wildcard-Einsatz ist, weil der Kalender ist proppevoll. Ja, und du kannst heute auch nicht mehr sagen, ich habe einen Vertrag mit einem anderen Team, fahre da 20 Rennen jährlich und dann verletze ich mich, weil ich bei einem Team freigegeben wurde für ein Event. Deswegen geben auch die Teams, trotz dessen, dass es sehr prestigeträchtig ist, nur sehr ungern ihre Fahrer frei für Suzuka 8-Stunden-Rennen. Die wollen das alle. Aber die sagen, wir haben da eine Verletzungsgefahr. Wen hat es denn da dieses Jahr erwischt? Irgendeinen hat es da dieses Jahr erwischt, der hat sich verletzt und konnte dann das Rennen nicht fahren und ist auch ausgefallen. War das? Nee, Ekitor war das? Nee, nee. Das war ein Trainingsunfall, glaube ich. Irgendjemand hat es erwischt. Könnt ihr gerne mal selber gucken. Das ist jedenfalls nicht mehr so, dass da mal kurz ein Wildcard-Einsatz möglich ist. Ne? Was sein kann, ist, wenn du Werksfahrer bist, beispielsweise bei Honda oder Yamaha, und da war es früher noch üblich, dass du mal gesagt hast, hier, wir brauchen jetzt einen Ersatzpiloten, wir gucken mal, wie der Igor Lecuona auf der Honda klarkommt. Inzwischen aber sind die Testteams und Entwicklungsteams so groß geworden, na, du hast Aprilia als kleines Testteam mit Savadori, du hast KTM, die haben Ode Spargaro, der auf Top-Niveau agiert, wie wir gesehen haben in Phillip Island. Und Dani Pedrosa will auch gerne fahren, wird aber nicht mehr so oft fahren können. Ist, glaube ich, jetzt auch 41 geworden. Honda hat Aleix Espargaró. Dann Yamaha, Andrea Dovizioso, wobei man da hauptsächlich auf Augusto Fernandez setzt. Und habe ich jetzt einen Hersteller vergessen? Und Ducati hat natürlich den Michele Pirro. Ne? Also du hast nicht mehr die typischen Superbike-Piloten, die da eine Chance bekommen, mal mit einer Wildcard anzutreten. Und ich glaube auch früher gab es gefühlt mehr Wildcards für Local Heroes Japan. Da haben die manchmal Leute losgelassen, da hast du gedacht, hä? Wie fahren die jetzt in den Punkten mit? Das Niveau ist einfach so hoch geworden, da willst du nicht mehr umsonst jemanden reinschicken, der mit der Maschine kaum fährt. Aber egal. Jetzt wird's spannend bei Toprak. Wir wissen, dass er es kann in der Superbike. Aber die Yamaha M1 hat auch auf Phillip Island gezeigt, sie ist durchaus in der Lage, konkurrenzfähig zu sein. Und Toprak hat jetzt 2 Jahre Zeit zu zeigen, was er wirklich kann. 2026 definitiv bei Pramac. Danach könnte es sein, dass er ins Werksteam transferiert wird. Wissen wir nicht. Aber das wird spannend. Und wenn Toprak aber nicht, na, nicht so richtig performt, also wenn er versagt, sozusagen. Also wir erwarten von Toprak eigentlich Top-10-Platzierungen. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Wir erwarten von Toprak, dass er auf dem Niveau von Fabio Quartararo fährt. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Und wenn er das aber nicht schafft, dann ist das ja im Umkehrschluss ein Zeichen, dass das Niveau in der Superbike-WM deutlich geringer ist als in der MotoGP. Weshalb sich dann Teams überlegen werden, naja, gut, werde ich dann zukünftig mich weiter auf dem Superbike-Markt umschauen, wenn das Niveau derzeit ist, so ist. Es ist historisch eben so, es hat eigentlich in der modernen MotoGP-Ära kaum ein Superbike-Pilot ordentlich performt. Du hast Ben Spies gehabt, der sich dann verletzt hat. Ich glaube, es wäre noch gut geworden bei ihm, aber die Schulterverletzung, das war zu viel. Und du hattest Cal Crutchlow, der aber, ja, nie das Niveau hatte von einem Dani Pedrosa, ne, um ihn jetzt mal dort reinzunehmen. Und Marc Marquez kam dann zur falschen Zeit, ne? Vorher jahrelang Honda, hat 3 Rennen gewonnen. Das war auch ordentlich ab. Wir haben nie diesen Piloten gehabt, der überperformt hat, ne, der Superbike gewonnen hat und MotoGP danach. Ne? Andersrum haben wir das öfters gesehen und da hat sich einfach auch das Bild dann entwickelt, ja, ein guter MotoGP-Fahrer ist in der Superbike-WM Spitze und gewinnt die WM eigentlich mit Leichtigkeit. Ne? Carlos Scheckter, Max Biaggi damals in der MotoGP top, aber nie weltmeistertauglich gewesen. Und in der Superbike, auf dem richtigen Bike wohlgemerkt, haben sie dann gewonnen. Alvaro Bautista. MotoGP, der Durchbruch kam nicht. Superbike hat der viel weggeratzt, ne? Zwei Titel. Also spielt es bloß mal so zum Überlegen geben, was das bedeutet. Und jetzt natürlich die große Frage: Wie stellt sich Toprak an? Ich muss ehrlicherweise, Entschuldigung, jetzt habe ich ihn bloß im Hals. Ich finde den Wechsel eigentlich bescheuert vom Zeitpunkt her. Ganz ehrlich, es ist der beschissenste Wechselzeitpunkt, den du dir ausmalen kannst. Und ganz ehrlich, ich wäre nie gewechselt. Denn nächstes Jahr fährst du die letzte Saison mit der derzeitigen MotoGP-Regulatorik, also 1000 Kubik mit Michelin-Reifen. Viel, viel Aero. Und der Toprak muss so viel lernen. Der muss sich mit Ride-Height-Device befassen. Das fällt 2027 weg. Da fährt er einen 850-Kubik-Motor mit Pirelli-Reifen. Verstehst? Verstehst du das Dilemma? Ich verstehe es nicht, warum man Toprak holt. Also, wenn die Yamaha jetzt ein Weltmeistermotorrad wäre und man würde sagen, der Toprak ist vom fahrerischen Niveau ein Marc Marquez und die Yamaha ist weltmeisterschaftstauglich. Ja geil, dann würde ich das auch probieren, aber ich sehe halt Yamaha nicht dort, dass die weltmeisterschaftstauglich sind. Und vor allem, er fährt jahrelang Pirelli, fährt jetzt ein Jahr Michelin, um dann wieder auf Pirelli zu fahren. Also aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, ne, ist das das Dümmste, was, also das Dümmste an Fahrertransfer, was ich seit langem gesehen habe. Aber gut, die Leute haben sich so jetzt entschieden. Und wir werden nächste Saison sehen, wie sich da der Toprak verhält. Vielleicht belehrt er uns eines Besseren und zeigt eine Leistung, die so ein Marc Marquez eben auf der Honda gezeigt hat. Ich würde es mir wünschen, weil dann rechtfertigt das für mich auch den Wechsel. Na, er hätte jetzt noch mal ein Jahr fahren können, hätte noch mal ein Jahr den Titel verteidigen können, wäre auf jeden Fall, ist ja eh schon eine Superbike-Legende, aber jetzt der Wechsel zu dem jetzigen Zeitpunkt, meines Erachtens, verstehe ich es nicht. Aber wie gesagt, nächstes Jahr gibt es dann ja auch den neuen Yamaha-Motor. Wer weiß, vielleicht ist das eine absolute Killermaschine. Und Toprak gewinnt wirklich alles. Also, wenn er es schafft, und auch mit den Reifen klarkommt, dann höchsten Respekt. Also dann haben wir dort einen Fahrer vom Kaliber Marc Marquez. Und es ist ja sowieso cool, wir sehen auf jeden Fall mal zwei, weil ich schätze den Toprak fahrerisch mindestens auf dem Niveau von Quartararo ein. Wir haben ein weiteres Top-Talent drinne. Es gibt da Fahrer, wo ich sage, die fahren seit Jahren mit. Die haben nicht mal ansatzweise das geleistet, was er hinbekommen hat, sportlich. Die leisten vielleicht auf Entwicklungsebene etwas mehr. Ich sage bloß Jack Miller. Aber naja, ich bin gespannt. Ihr könnt gerne auch jetzt drüber nachdenken. Ne? Die Podcast-Zeit ist vorbei. Also seht ihr das so wie ich? Oder bin ich einfach nur komplett verbohrt? Ne? Also ich wünsche mir, dass der Toprak das schafft. Und andererseits sage ich mir so, es hätte aber nicht so unbedingt sein müssen. Na gut, ist mir jetzt egal. Ihr habt meine Meinung gehört. Ich bin gespannt auf Toprak. Ich freue mich, dass er in die MotoGP wechselt. Und euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Habt ein schönes Wochenende. Schöne Fahrt im Auto oder schönen Arbeitstag. Ciao und tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.